David Alexander trank seinen Eistee aus, bezahlte die erschreckend hohe Rechnung und spazierte in das geräumige Foyer des Casa Verde Hotels. Es war jetzt 12.33 Uhr, die Zeit wurde knapp. Er musste seine Geschäfte in Scottsdale erledigen und dann in ein Taxi zum Airport von Phoenix steigen, um den Flug nach Chicago um 14.30 Uhr zu erwischen. Dann könnte er in Chicago umsteigen und zu einer vernünftigen Uhrzeit wieder in Cleveland ankommen. Er hatte lange genug gewartet. Am Zeitschriftenstand kaufte er sich eine Zeitung und spazierte gemächlich auf den Aufzug zu. Nichts an David Alexanders Kleidung, Verhalten oder Lektüre unterschied ihn von den anderen Gästen des Hotels. Im dritten Stock stieg er aus und ging den weitläufigen Flur entlang, bis er an Zimmer Nummer 327 ankam. Nach seinen Berechnungen und seinem Wissen um die Angewohnheiten des Mannes müsste Leopold Fishbein sich gerade jetzt auf seine Vertreterrunden vorbereiten. Alle Welt wusste, dass Leopold sich vor 13 Uhr mit niemandem traf. Das war nicht ungewöhnlich, so war Leopold nun einmal. In der Branche gab es viele exzentrische Verkäufer und Vertreter, die von ihren Geschäftspraktiken niemals abwichen. David Alexander war von den Juwelenhändlern immer wieder erstaunt. Sie sahen unweigerlich so aus, als hätte das Leben die letzten Spuren ihres Ehrgeizes rücksichtslos zerstört. Sie schleppten sich mit ihren vollen Köfferchen von einem Laden zum anderen. Ihr Mangel an Vorsichtsmaßnahmen war legendär. Und manch einer von ihnen zahlte dafür einen hohen Preis. Er klopfte sanft an die Tür.
»Ja, wer ist da?«
sagte eine tiefe, kehlige Stimme hinter der Tür.
»David Alexander von Maurice Blackburn.«
Sofort wurde die Tür geöffnet. Mit unverhohlener Freude führte ihn Leopold Fishbein, ein kleiner, mondgesichtiger Mann, in einem verknitterten grauen Anzug in das Zimmer hinein.
»Schon in Arizona?«
»Wir planen eine Niederlassung hier in Scottsdale«, sagte David tonlos. »Vielleicht können wir etwas Vorarbeit erledigen, falls Sie ein paar Minuten Zeit haben.«
»Selbstverständlich. Klar doch. Ein paar Minuten immer doch. Ich war auf dem Weg nach draußen, aber das ist jetzt egal. Nehmen Sie Platz, nehmen Sie Platz.«
David Alexander setzte sich und ließ seine Hand beiläufig in die Innentasche seines Sackos gleiten, als wolle er ein Päckchen Zigaretten hervorholen. Leopold Fishbein stand vor ihm und wiegte sich langsam hin und her.
»Wie geht's Morris?«
»Morris, geht's gut.«
Es war zu köstlich, wie ihn der Kerl anlächelte. So vertrauensselig, so locker. Er legte die Hand um den Griff der 32er und zog sie aus der Tasche. Am Ende des Laufs deutete ein selbstgebastelter Schalldämpfer genau auf Leopold Fishbeins Stirn.
»Was?«
begann er überrascht, aber er brachte die Frage nicht zu Ende. Die Pistole machte ein scharfes, japsendes Geräusch wie ein asthmatisches Husten. Ein scharlachroter Kreis breitete sich auf Leopold Fishbeins fahler Stirn aus. Er war tot, bevor er auf dem Boden aufkam. Avrim Herzl nahm seine Mahlzeit schweigend zu sich, so wie es seine Gewohnheit war. Maurice Blackburn, der am anderen Ende des antiken Esstischs saß und zaghaft in seinen Nudeln mit Hühnchen herumstocherte, nahm er gar nicht zur Kenntnis.
»Weißt du noch, als dein Vater und ich dich mit in den Tiergarten genommen haben? Du hattest einen Matrosenanzug an, Moische, und ich hab dir ein Himbeereis gekauft.«
»An diese Zeiten erinnere ich mich nicht mehr«, sagte Morris knapp.
»Das tut mir leid für dich. Die Vergangenheit enthält viel Schönes.«
»In Amerika blicken wir in die Zukunft. Ich auch.«
Herzl nickte weise.
»Weil du jung bist. Du hast das Leben noch vor dir. Aber es ist das Gestern, was unser Morgen ermöglicht. Das darfst du nie vergessen.«
Maurice Blackburn stöhnte innerlich. Er verabscheute die Alten und ihre Moralpredigten. Alte Juden waren am schlimmsten. Jeder ein Philosoph. Dieser hier war nur erträglich, weil er zudem ein Alchemist war, ein Zauberer, der ihn reich machen würde.
»Ich nehme die Vergangenheit sehr ernst«, sagte Blackburn. »Jeder Jude ist sich der Millionen, die wie meine Eltern ermordet wurden, schmerzhaft bewusst. Das liegt jetzt alles hinter uns, Avrim. Das Leben geht weiter. Aber ich finde, dass wir Ihnen etwas schuldig sind.«
Er rasselte nur das herunter, was der alte Narr hören wollte. Herzl lächelte.
»Ja, Moische, wir sind Ihnen vieles schuldig.«
Er trank etwas Wasser und erhob sich von dem Tisch.
»Ich bin sehr müde, Moische. Schrecklich müde.
Mit echter Besorgnis stand Blackburn auf.
»Du hast zu hart gearbeitet. Bitte, du solltest dich etwas hinlegen.«
»Es ist nicht nötig, dass ich die Steine herstelle. Ich muss dir nur zeigen, wie es geht. Es ist ganz einfach. Als würde man einen Keks backen. Ein Kichlach. Ich bleibe noch eine Woche hier und will dir erklären, wie man das Borason und den Schmelzofen verwendet und die Zentrifuge und den Laser. Du musst nur gut aufpassen, kleiner Mäusche. Aber du bist klug, gerissen. Du wirst es lernen.«
Maurice Blackburn spürte, wie sich in seinen Lenden etwas regte. Die schönste Frau der Welt hätte ihn auf Knien um Befriedigung anbetteln können, ohne ihn mehr zu erregen als das, was er hier hörte. Schweiß trat auf seine Stirn.
»Ja, Onkel Ephraim, ich werde es lernen.«
»Lieber Gott, ja, lernen und abermals lernen, der arme Narr. Fast tat es ihm leid, dass der Alte bald sterben musste.